Ja, hallo, mein Name ist Ralf Adam. Ich freue mich, hier von der Messe zusammen mit dem Basti und dem Jan berichten zu dürfen. Ihr kennt mich vielleicht vor allem als den Ralf, der maßgeblich auch mit an der Übersetzung und den Sprachaufnahmen von Simon the Sorcerer 1 und 2 damals beteiligt war, die Deutschen. Ihr kennt mich dann auch, wenn ihr Simon the Sorcerer 1 und 2 gespielt habt, unter anderem als einen der Zauberer in der Kneipe und in Simon 2 als einen der Rollenspieler am Ende. Und ja, ich habe hier heute den beiden sehr stolz als Weltpremiere mein kleines Spiel zeigen dürfen, an dem ich gerade bastel. Und sie werden euch dann ein bisschen was darüber erzählen und mich hoffentlich nicht in der Luft zerreißen. Dankeschön. Und jetzt viel Spaß beim Adventure-Treff-Podcast.
Hooray! Adventure-Treff, der Podcast.
Ihr hört den Adventure-Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
Hallo alle zusammen, wir sind wieder im August und das heißt wie immer
Gamescom-Zeit.
Gamescom-Zeit. Wir haben uns wieder versammelt in Köln, um für euch zu schauen, welche Adventures da sind.
Und es ist wie immer chaotisch.
Es ist
die Hotelzimmer sind überbucht.
Ja, wir müssen schon die durchschnittliche Anzahl von Leuten, von den Adventure-Treff-Redakteuren pro Hotelzimmer heben. Aber Basti, sag doch mal, wer ist hier? Wer ist hier heute?
Der Jan ist hier, mir gegenüber.
Und der Basti ist auch hier.
Ja, wunderbar. Ich freue mich.
Ja. Leider ist das schon alles. Wir sind zu zweit heute.
Man kann sagen, dass uns Maria noch unterstützt.
Maria hat unterstützt uns zu dieser Gamescom, ist aber leider beim Podcast heute nicht dabei.
Ja, aber wird noch ein bisschen was beitragen dazu und guckt sich auch ein paar Sachen an.
Genau. Danke, Maria.
Danke, Maria.
Was haben wir denn heute gesehen?
Gar nicht so wenig. Ich war nicht überrascht, dass es dann doch immer wieder viele Titel gibt.
Man denkt ja immer, es gibt keine Adventures mehr. Und dann kommt man zur Gamescom. Und auf einmal ist es überall.
Ja, es sind überall narrative Titel, natürlich kleine Titel. Wie immer ist die Halle 10 die große Halle für Adventure-Spieler. Und da ging es auch dann direkt los bei uns in der Halle 10. Und zwar ganz unerwartet bei der ARD. Was gab es denn bei der ARD, Jan?
Bei der ARD gab es ein Spiel, das heißt A Night at Mocha FT, A Babylon Berlin Story. Und da muss ich zugeben, ich wohne ja seit einiger Zeit nicht mehr in Deutschland. Ich kenne Babylon Berlin nicht. Aber zum Glück gibt es ja den Basti.
Ich wohne ja in München und deswegen kenne ich Babylon Berlin auch nicht. Ich weiß, dass es eine große Serie ist, die gemeinsam mit Sky produziert hat. Das war so ein großes Thema, dass die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten jetzt plötzlich. Und es war, glaube ich, eine ganz relativ große, also schon ganz großer Erfolg. Bin mir nicht sicher, wie viele Staffeln es gibt, aber es wird jetzt noch oder wurde gerade noch eine produziert, jetzt von der ARD alleine. Und man hat sich gesagt, das ist doch so ein tolles Thema, so eine tolle Story, so eine tolle Welt. Da könnte man doch auch ein Spiel dazu machen. Und dann haben sie die Mädels und Jungs vom Paint Bucket gefragt, die man unter anderem kennt von The Darkest Files.
Da gab es ja auch mehrere von.
Genau, da gab es auch mehrere von. Und die auch so ein bisschen in dieser, also ich bin ja zwar in der, ja, im Prinzip in der Nachkriegszeit und Babylon Berlin spielt im Prinzip in der Vorkriegszeit. Aber das ist natürlich der passende Entwickler dafür, der ja gleich in diesem etwas auch politisch spannenden Milieu sich eh schon mal ganz gut auskennt und eine passende narrative Engine mitbringt, die sich so ein bisschen an Disco Elysium so ein bisschen orientiert. So dieses klassische, auf der rechten Seite blenden sich die Dialoge ein und die Charaktere in so einer Art fortlaufenden Timeline. Und man selber steuert den Charakter durch verschiedene Szenarien. Und im Falle von Mocha FT, wir haben jetzt ein Demo im Prinzip gespielt, ist man unterwegs, um einen merkwürdigen Fall aufzuklären, indem man in seine eigene Gedankenwelt eintaucht. Man wird da ja im Prinzip hypnotisiert, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, die Rahmenhandlung ist, glaube ich, dass man beim Psychiater liegt oder so und der einen Fragen stellt und quasi unser Unterbewusstsein oder Halbbewusstsein erfahren möchte. Und deswegen gibt es immer so einzelne Szenen, die zuerst mal gar nicht so fest zusammenhängen und man weiß nicht, was ist vorher, was ist nachher, durch die man dann durchspielt. Und in dieser Hub-Welt kann man dann auch schon mal entscheiden, geht man jetzt zur rechten Seite, geht man zur linken Seite und landet dann in unterschiedlichen Szenen. Also es gibt auch einiges an Branching, habe ich den Eindruck.
Genau, es brancht wohl. Trotzdem fand ich jetzt, dass praktisch die Art, wie das Gameplay ist, dann doch relativ straightforward. Es gibt jetzt nicht irgendwie die großen Inventarrätsel oder die großen, was weiß ich, interaktiven Dialogrätsel, sondern in der Welt, in der man dann ist, ist dann schon relativ klar, irgendwie ja, Deals zu untersuchen, sage ich jetzt mal hauptsächlich, Objekte zu finden und anzugucken und drüber nachzudenken. Hin und wieder nimmt man nochmal was mit, aber es ist jetzt nicht der Kernfokus, es ist schon eher so ein bisschen explorativ. Und ja, man läuft da rum in so einer Art, ja nicht wirklich isometrisch, aber in so einer Halb-3D-Perspektive. Das ist alles so ein bisschen verkünstelt dargestellt, so, die Charaktere sind so nicht wirklich detailliert sichtbar, sondern eher in so einem Art gezeichneten Artstil.
Ja, ich fand das eigentlich sehr gelungen. Die Atmosphäre fand ich sehr dicht und die visuellen Sachen fand ich sehr schön gemacht. Was du sagst, dass manche Sachen nur so schemenhaft sind, heißt ja quasi, dass man sich da gar nicht so richtig dran erinnert, wer da jetzt stand, und deswegen kann man gar nicht so genau die Gesichter oder die Person sehen. Und dementsprechend kann man eben die Teile der Welt sehen, an die man sich jetzt besser erinnert, und die Teile der Welt, an die man sich nicht so gut erinnert, kann man nicht so gut sehen. Und das fand ich eigentlich sehr schön gemacht.
Genau, und so springt man eigentlich im Prinzip von einem Gedankenwelt zur anderen. Also immer wenn man irgendwie so einen Kernaspekt dieser einen, ich sag mal, Mini-Episode oder dieser Location, gibt es ganz verschiedene, also man ist irgendwie auch in einer Bar oder man ist irgendwie, du warst mal auf dem Klo, glaube ich, auf eine Toilettenszene gab es bei dir mal, oder dann ist man...
Ja, da sagte der Mann dann auch, dass diese Szene auf dem Klo, das wäre sein Lieblingsbranch.
Ja.
Und da schien es schon so zu sein, dass quasi drei unterschiedliche Sachen oder drei unterschiedliche Wege durch diese Geschichte gibt. Und da kann man schon so ein bisschen ablesen, dass es doch, wenn man es dann durchgespielt hat, weiß man wahrscheinlich noch nicht alles.
Genau. Und wenn man eine abgeschlossen hat sozusagen, dann bleibt meistens immer irgendwie eine Frage übrig oder irgendwas, an was man sich vielleicht nicht erinnern kann, was aber wichtig ist, wo man merkt, das müsste ich jetzt eigentlich wissen. Und dann hilft einem sozusagen dieser Psychiater quasi noch in eine andere Welt oder eine Gedankenwelt dann einzutauchen, wo man dann hofft, diese weitere Information zu finden. Und ja, so geht das Gameplay eigentlich ein bisschen voran. Genau, ist jetzt kein großes Rätselgame, scheint mir, sondern halt wirklich eher explorativ, Welt, es ist deutsch einsynchronisiert. Genau, hat halt diesen klassischen Stil der N20er. Ja, dass Leute, die die Serie mögen, werden mit Sicherheit das Spiel auch gut finden. Und Leute, die so Spiele generell mögen, in dieser Art und Weise, können sich das mit Sicherheit auch mal angucken. Es erscheint wohl regulär auf Steam, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ein Aspekt, der mir noch aufgefallen ist, es spielt halt unmittelbar vor dem Krieg, ist so mein Eindruck. Und dann laufen halt auch Nazis rum in diesem Nachtclub. Und man spricht mit Leuten und versucht, was rauszukriegen. Und man muss aber immer überlegen, kann ich dem jetzt vertrauen? Darf ich jetzt was über diese Sache sagen? Oder wird der mich dann an die Nazis verraten? Kann ich hier recherchieren? Und wem kann man vertrauen? Das ist, glaube ich, auch so ein Thema von dem Spiel.
Ja, glaube ich auch. Ja, klar. Es gibt klar die Leute, die sich hier auf die Nazi-Seite schlagen und welche, die das vielleicht nicht gut finden. Und so, man merkt, wie vielleicht so eine Reibefläche irgendwie so entsteht. Weiß nicht genau, wie zentral das in Babylon Berlin ist. Paint Bucket hat natürlich damit schon einiges an Erfahrung.
Ja.
Genau. Was man auch sagen kann, die ARD hat vor, weitere narrative Spiele zu machen.
Also, ja.
Die möchten eigentlich Adventures machen. Im Prinzip haben sie uns das gesagt.
Da kann man mal gespannt sein, was da noch von der ARD kommt.
Also da kann man dann schon mal den Rundfunkbeitrag zahlen.
Ja. Ja, nächstes Spiel. Was haben wir dann gesehen? Wir sind zu den Griechen rüber.
Die tatsächlich einige Adventures im Portfolio hatten, die haben so einen kleinen Stand, auch in Halle 10, könnt ihr leicht finden. Natürlich gibt es Theropods zu sehen, von dem wir schon ein paar Mal berichtet haben, die sind auch wieder da, das ist jetzt, denke ich, fertig.
Ja, dieses Steinzeitalter, Höhlenwelt.
Mit Dinosauriern, Pixel-Art-Spiel. Es gab noch einen weiteren Titel, den wir uns noch nicht angeschaut haben, vielleicht haben wir dann morgen nochmal Zeit dazu. Aber zwei Titel haben wir uns angeschaut, das ist schon mal vier Adventures in dem ganzen Portfolio. Und eine davon war The Purple Peacock, ein klassisches 2D Point-and-Click-Adventure, gemacht mit Visionaire, bei dem es um die Suche nach einer mysteriösen Briefmarke, die wohl auch Purple Peacock heißt. Ich weiß nicht genau, ob die wirklich existiert. Der Entwickler hat gemeint, ich könnte es mal googeln. Habe ich natürlich nicht gemacht. Könnt ihr ja vielleicht machen, wenn ihr wollt. Diese Briefmarke wird gesucht. Also irgendein dubioser Auftraggeber, der uns wohl auch Geld gibt, sagt, wir sollen diese Briefmarke finden. Und wir werden dafür in eine Stadt geschickt, in der alles ein bisschen merkwürdig ist. Und der Jan hat da auch mal ein bisschen reingespielt. Hast du da ein bisschen was rausgefunden über die Orte, in denen du da warst?
Ich habe da ein bisschen reingespielt, aber so richtig viel rausgefunden habe ich nicht. Das war der Anfang des Spiels und da passiert erstmal nicht so viel. Man geht da von seiner Herberge zum Pub, zu so einem anderen Geschäft, aber so viel habe ich da in dem ersten Stück noch nicht über die Geheimnisse der Stadt und der Briefmarke erfahren. Das Ganze ist aber, kann man sagen, ganz klassisches 2D-Point-and-Click. Das ist, glaube ich, auch mit der Visionaire Engine gebaut. Und man hat eben die klassischstmögliche Anwendung von Point-and-Click-Adventure-Game, die man sich vorstellen kann. Man hat Inventarrätsel, man läuft rum, sammelt Sachen ein, redet mit Leuten, Dialogrätsel, all das gibt's im Spiel. Leider ist der Anfang vom Spiel, wo man erfährt, man muss diese Briefmarke suchen und dann fängt man halt an, in diesem Dorf die Leute danach zu befragen, aber der eine hat Zahnschmerzen, der kann dann nicht drüber reden. Einer weiß nichts darüber und deswegen muss man sich erstmal so ein bisschen vorarbeiten. Von daher hat es mich jetzt noch nicht so super gegriffen in den ersten 10 Minuten, aber das ist halt auch immer schwierig in so einer kurzen Messedemo, wo man eben nicht so die Zeit hat, da reinzukommen.
Ich habe mich ein bisschen mit den Entwicklern unterhalten, die lustigerweise, also das ist das Twins Creative Studio und lustigerweise sind es Zwillinge tatsächlich, die das Studio auch führen. Das Spiel selber ist von einem anderen Entwickler, den Namen habe ich jetzt vergessen, der quasi das Solo-Dev-mäßig, also als Einzelentwickler, entwickelt hat. Und die sind dann später, wenn ich das richtig verstanden habe, eingestiegen und haben quasi das Spiel noch ein bisschen aufgebohrt, beraten den ein bisschen und machen dann aber auch die Grafik dafür und praktisch machen das Spiel hübsch. Das ist eigentlich schon fertig, das Spiel. Es soll im Oktober eine Demo erscheinen. Nächstes Jahr wollen sie dann mit dem finalen Spiel rauskommen. Sie haben mir so ein paar Prämissen erzählt, was ihnen so wichtig ist an Adventures. Sie sind ein großer Fan von so Buff mit Fluchen, Mystery Adventures und sowas. Also in diese Richtung soll das auch ein bisschen wieder gehen. Sie wollen nicht zu viel, beziehungsweise sie wollen nicht zu viel Laberei im Spiel haben. Sie möchten eigentlich gucken, dass da nicht zu viel gesprochen wird bei Charakteren, sondern dass es eher so die klassischen Handlungsspiele sind. Also anders wie jetzt zum Beispiel das Babylon Berlin Spiel, wo es ja auch ein bisschen um Charakter und Zuhören und sowas geht. Ist eigentlich ihr Ziel, dass man mehr diese klassischen Kombinationsrätsel auch macht und halt im klassisch Point-and-Click-mäßig unterwegs ist. Kann ich beurteilen, wie das wirklich ist. Es sei es bei dir, Jan, gab es, glaube ich, schon auch ein bisschen schon ein bisschen Dialoge zu sehen auch.
Relativ knapp, ja.
Ja, stimmt. Okay. Dann, das ist ihnen halt wichtig. Es gibt eine Map zum Navigieren, damit man halt nicht so lange laufen muss. Solche Sachen wollen sie vermeiden. Dass man da einfach schnell immer an eine Handlung kommt und nicht Spielzeit künstlich gestreckt wird. Solche Sachen interessiert die sehr, wie man das ein bisschen rund machen kann. Es gibt dadurch den Snoop Key, also die Leertaste für die Hotspot-Anzeige. All das ist ihnen halt wichtig. Kann man irgendwas dazu sagen? Klassische Maussteuerung, ich glaube so ein bisschen Coin-Inventar oder beziehungsweise links-rechts Maus-Button-mäßig. Gibt es keine Verben oder so?
Genau, links-rechts. Ich nehme an, wenn im Oktober dann die Demo rauskommt und ihr das selber spielen könnt, dann könnt ihr da mal reinschauen und sehen, ob das was für euch ist.
Sie haben auch ganz klar gesagt, sie haben Discord-Server beispielsweise und auch Facebook-Seiten und sowas und möchten das gemeinsam mit der Community entwickeln. Also wer Lust hat, da ein bisschen Feedback zu geben, da freut sie sich total drauf. Das macht er dann, wenn die Demo kommt. Vermutlich am meisten Sinn. 15 bis 20 Locations habe ich hier noch aufgeschrieben, soll es ungefähr sein. Kein riesiges Spiel, aber mit Sicherheit ein nettes Spiel, wer halt gerne Point-and-Click und Briefmarkensammler ist.
Genau, das nächste Spiel war direkt daneben und das war kein Point-and-Click.
Nein, das war Echtzeit 3D, Mechanis Obscura.
Und FMV.
Und FMV war das auch, richtig? Echtzeit 3D und Full Motion Video gepaart.
Und Internet.
Und Alternate Reality Gaming.
Ja.
Und Escape Raum.
Ja.
Und das auch noch von einer einzelnen Person entwickelt, wie es scheint. Ja, was geht's?
Das Spiel, wir sollten sagen, wie das Spiel heißt, glaube ich.
Hatte ich doch, oder? Ich dachte schon, Mechanis Obscura.
Mechanis Obscura, ja.
Genau. Der Name, glaube ich, ist wirklich noch nicht vergeben. Ich meine, ich habe da irgendwie gegoogelt und habe das Spiel gefunden. Fand ich spannend, dass das so, weil das so, ja, nicht nach so einem gängigen Namen klingt irgendwie.
Ja, und mein Verständnis ist, dass man quasi entführt wird von einer Untergrundorganisation. Und am Anfang sieht man so FMV-Szenen. Ja. Wie halt maskierte Räuber einen da zu Hause besuchen oder erst im Internet irgendwie was rumhacken und irgendwann besuchen sie einen und dann führen einen.
Ja, ich glaube, es ist, man selber ist irgendwie mit irgendeiner merkwürdigen Sache beschäftigt und hört die ganze Zeit merkwürdige Geräusche.
Oh.
Ich hatte es gespielt, dann man kriegt es ein bisschen mit. Man selber hört quasi die ganze Zeit Geräusche und es ist irgendwie komisch und man recherchiert da irgendwie ein bisschen drüber und dann irgendwann bekommt man Besuch, weil man das natürlich nicht soll. Und wacht dann irgendwo auf, man weiß nicht genau wo. Und die ganzen Wände sind voll mit merkwürdigen Hinweisen und merkwürdigen Rätseln und Schlössern und ja, wie ein Escape Raum eigentlich so ein bisschen.
Ja, da ist es Echtzeit 3D, First Person Escape Raum.
Genau, so ist es. Und es sind wirklich klassische, man rätselt sich durch. Also wenn man einen Escape Raum gespielt hat, so ganz klassische Puzzle-Escape Raum mäßig, so ist das da im Prinzip. Trotzdem natürlich ist es eine, also die Grafik ist eigentlich ganz nett, die ist eigentlich trotzdem ganz atmosphärisch. Natürlich ist es ein bisschen gruselig. Ja, der Entwickler hat das auch so ein bisschen verkauft, so dass es so ein bisschen Saw-mäßig ist. Es ist jetzt nicht so ganz aggressiv und unterkühlt wie Saw, aber es ist halt trotzdem, man weiß nicht, wo man ist. Die einen gefangen genommen haben, machen sich immer ein bisschen über einen lustig.
Ein bisschen Hacker, Cyberpunk-Vibes. So.
Genau. Und dann muss man sich quasi auch rausfinden, was los ist und sich natürlich irgendwie befreien, weil natürlich die einen gefangen genommen haben, das mit ziemlich sicher, weil sie ziemlich sicher nicht gut mit einem meinen. Man steuert ganz normal mit Echtzeit 3D und interagiert mit Objekten. Das können Schlösser sein, Zahnschlösser, die man dreht. Das können irgendwelche Zahnräder sein, die man irgendwo einbaut oder in bestimmte Positionen bringen muss. Schubladen, die man öffnet und neue Informationen findet und dann sind die Informationen aber teilweise im ganzen Raum verstreut. Man muss irgendwie gucken, die Information ist jetzt richtig für das Rätsel da hinten und der Code, den ich gerade hatte, der stimmt nicht, weil da muss ich wieder irgendwie was ummappen. Also lauter solche Sachen kommen davor. Fand es am Anfang ein bisschen irritierend, weil ich schon so ein bisschen eine Ahnung hatte, eigentlich, was ich machen muss. Aber erst was tun konnte, nachdem ich das Licht an... Also es war ein bisschen dunkel. Ich habe mir gedacht, ganz grob sehe ich was. Aber musste erstmal das Licht anmachen, bis quasi die anderen Hotspots dann wirklich so aktiv sind. Und weil das Spiel aber auf Hotspots verzichtet, weil es quasi sagt, du musst halt rausfinden, welche Objekte jetzt wichtig sind, ist das mal ein bisschen schwierig. Man läuft dann rum, drückt die ganze Zeit auf die Interaktionstaste, die es halt da gibt. Und dann reagiert halt nichts. Und dann irgendwann findet man das Licht und drückt drauf. Und dann wird es heller. Und plötzlich sind genau die Objekte, die man vorher versucht hat, plötzlich kann man mit denen interagieren. Das fand ich erst ein bisschen merkwürdig. Also das fand ich jetzt nicht das beste Onboarding. Wenn man dann mal verstanden hat, wie der Hase läuft, kommt man da mal ganz, ganz gut durch. Und es sind ein paar schöne Sachen dabei. Also es gibt so ein paar Out-of-the-Box-Rätsel, die so ein bisschen Meta sind, wo man auch mal Sachen machen muss, die man vielleicht nicht erwarten würde. Es gibt ein Rätsel, das mich so ein bisschen an ein Rätsel an Deponia erinnert. Hat. Leute, die sich noch an laute Musik erinnern, die wissen dann vielleicht, was gemeint ist. Sowas zum Beispiel kommt davor. Und das Spiel trollt einen auch konstant. Also es gibt zum Beispiel ARC-Elemente, QR-Codes, die plötzlich auftauchen im Spiel, die man scannen kann und die dann wirklich zu Webseiten führen. Und davon sind halt einige wichtig und einige sind halt im Prinzip klassische Rickrolls. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch für Let's Plays, so Streamer-Let's Plays, mit Sicherheit auch ganz witzig ist, weil man dann, ja, also da sind halt die klassischen Sachen drin, die so die sehr, ich sag mal, sehr Instagrammable oder sehr TikTok-mäßig auch, glaube ich, funktionieren können. Genau, das ist es. Also Leute, die gerne einfach ein bisschen knobeln wollen, Escape Rooms gern haben und so eine dunkle Atmosphäre irgendwie mit merkwürdigen Geheimgesellschaften spannend finden, können sich das mal angucken. Mechanis Obscura soll rauskommen, vermutlich im zweiten Quartal 2027. Eine Demo gibt es wohl jetzt schon. Und 4 Stunden Spielzeit ungefähr soll das Spiel am Schluss haben.
Ja, sah auf jeden Fall sehr cool aus und definitiv was für die Rätselfreunde unter uns.
Ja, ebenfalls für Rätselfreunde ist unter anderem Simon the Sorcerer.
Ja, Simon the Sorcerer.
Da hat man
aber Basti, Simon the Sorcerer ist doch schon 30 Jahre alt oder so.
Das ist ja, es kam ja vor kurzem ein neues Simon the Sorcerer raus, aber das war leider nicht so gut. Weißt du, was so wirklich ein gutes Simon the Sorcerer war?
Was die ersten beiden fand ich richtig gut.
Also wirklich gut war eigentlich Simon the Sorcerer 2 und 1.
Aber halt besonders auch in der deutschen Version.
Also eigentlich ist die deutsche Version die wirklich, also das ist halt die einzige Wahl der Simon the Sorcerer Version.
Ja, aber bei uns in Englisch spielt, denkt man sich halt so, ja, das hat schon Potenzial.
Ja, und wenn man die deutsche spielt, dann sagt man, das ist ja ein Meisterwerk. Das
wow.
Ist ja, wow.
Ja,
da kann Lucasfilm jetzt aber einpacken.
Wie kommt das denn, dass die deutsche Version so gut ist?
Ja, ich glaube, das muss irgendjemand gemacht haben, der wirklich Ahnung hat von Adventures, guten Rätseln und guten Spielen.
Genau, und mit dem haben wir heute geredet.
Ja, da haben wir gedacht, wir müssen mal nachgucken, wer das gemacht hat.
Ja.
Weil wenn es irgendjemanden gibt, der wirklich Ahnung hat, dann muss das der sein. Und die Person heißt?
Ralf Adam.
Ja, Ralf Adam.
Der hat natürlich nicht nur Simon the Sorcerer 1 und 2, die deutsche Version gemacht. Der hat auch 100 andere Sachen gemacht.
Wayne's World zum Beispiel, auch eine hervorragende Übersetzung.
Ja, wenn ihr die deutsche Version von Wayne's World mal euch anschaut, dann da knuspert es auch.
Ja, also, da kann die englische Version nicht mithalten.
Genau.
Ja.
Aber warum haben wir denn mit dem geredet, Basti?
Ja, es gibt ja so ein Adventure-Treff-Adventure, bei dem viele Adventure-Treff-Leute mitgearbeitet haben, das heißt Valis After Dark.
Ja.
Und irgendwann hat Ralf Adam zu mir gesagt, das ist ja merkwürdig, dass ihr da so ein Adventure habt, das in Venedig spielt, weil zufällig habe ich auch eins. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss das doch mal angucken, weil
genau,
Adventures das ist, und Venedig ist immer gut.
Das ist im Grunde Weltpremiere jetzt bei uns im Podcast, oder?
Ja, also ich kannte das Spiel schon ein bisschen länger, aber ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht irgendwie bereit wäre, mal irgendwas drüber zu sagen, weil er sitzt da schon ganz lange dran. Und dann hat er gesagt, ja, dann sage ich euch das halt. Und das weiß niemand, aber jetzt wisst ihr es. Ralf Adam macht ein Spiel über Venedig, in Venedig, kombiniert mit kombiniert mit Sherlock Holmes, einem fiktiven Sherlock Holmes, der ja einen Fall aufklären muss in Venedig, im Palazzo Dario, nämlich dem Haus, das tötet. Deswegen heißt das Spiel auch Sherlock Holmes, The House That Kills, glaube ich, ne?
The House That Kills.
The House That Kills, genau.
Ja.
Und wie sieht das Spiel denn aus, Jan?
Das Spiel sieht aus erstmal wie so ein JRPG, so ein Teilgrafik von schräg oben. Man stellt aber schnell fest, dass das nur die Optik ist und mechanisch ist es quasi ein komplett klassisches 2D-Point-and-Click-Adventure mit Rätseln, mit Dialogen und so weiter. Die Optik kommt daher, weil das in Game Maker, glaube ich, gebaut wird. Das,
RPG Maker.
RPG Maker, das eben spezialisiert ist auf diese Art von Optik. Aber Ralf baut das im Grunde selber. Der hat jetzt kein großes Team dahinter. Das ist sein Leidenschaftsprojekt.
Seine Modelleisenbahn, sagt er dazu.
Ja, seine Modelleisenbahn. Da hat er jetzt eine ganze Weile stetig dran gearbeitet. Das Projekt wird immer größer. Und
es ist wirklich groß. Also ich habe reingeschaut, das ist unfassbar groß.
Von dem, was wir gesehen haben, gibt es da eine ganze Menge Venedig zu entdecken und Geheimnisse zu lüften.
Ja, er hat sich inspirieren lassen. Ein bisschen von To the Moon, hat er gesagt. Es war so ein bisschen so eine Inspiration.
Genau, To the Moon war ja auch so ein RPG-Maker-Projekt, was eben aussieht wie ein JRPG, aber im Kern einfach ein natives Adventure ist. Ich glaube, To the Moon hatte nicht so viele Rätsel.
Ich glaube, es war narrativer, ja.
Ja, yeah, The House That Kills hat tatsächlich nicht nur ein Inventar, hat zwei Inventare. Mhm. Inventarrätsel, also da wird das Adventure-Herz lachen.
Genau, also es ist eigentlich alles da aus der klassischen Zeit. Sieht eben nur wie ein RPG aus.
Ja.
Eine weitere Inspiration ist ein Buch, das, ich glaube, es heißt Ghost Stories of Venice auf Englisch, weil es eine deutsche Version gibt, bei der ganz viele Geistergeschichten erzählt werden, die es in Venedig zuhauf gibt. Und davon hat er eben die eine, also mehrere, glaube ich, zusammengefasst, aber die zentrale ist eben die von diesem Palazzo Dario, den es wirklich gibt und in dem die Besitzer immer umgekommen sind und angeblich steht es schon länger leer und niemand will es kaufen.
Ja, wer es kaufen will, es wird für einen Schnäppchenpreis angeboten.
Angeblich ja, ja.
Weil es eben verflucht ist im Grunde.
Und darum geht's. Ganz am Anfang erhält man einen Brief, in dem man halt irgendwie dem Hilfe gerufen wird sozusagen und mit verschiedenen Möglichkeiten, so Deduktionsmöglichkeiten, findet man dann heraus, wo das Papier, auf dem der Brief geschrieben ist, herkommt. Das ist eine bestimmte Papierfabrik, die es eben nur in Venedig gibt. Und so reist man am Anfang tatsächlich erstmal mit dem Zug nach Venedig, gemeinsam mit Watson. Watson ist weiblich in dem Spiel, also Ralf bohrt das, glaube ich, auch mal ganz gern so ein bisschen auf. Also es ist natürlich alles eine fiktive Welt, basierend auf teilweise realen, aber eben auch fiktiven Charakteren. Und da gibt es auch es knistert manchmal auch ein bisschen zwischen den beiden. Ich fand das ganz spannend, wie er so verschiedene Elemente so ein bisschen reinbringt.
Ja, er hat es mit Mulder und Scully verglichen.
Genau, also Sherlock Holmes gepaart mit Mulder und Scully gepaart, aber ein bisschen mit Indiana Jones, weil es ja trotzdem in Venedig spielt und aber auch ein bisschen Ghost Story mit dabei. Also das ist ein spannender Mix, glaube ich.
Ja, ist interessant. Es basiert nicht auf einer existierenden Sherlock Holmes Geschichte, aber es basiert auf jeder Menge Wissen über Sherlock Holmes und Anspielungen über Sherlock Holmes und genauso Wissen über Venedig. Ralf kennt sich in Venedig wohl sehr gut aus.
Ja, unfassbar.
Ist da jedes Jahr und kann dementsprechend jede Menge Venedig-Wissen und Anspielungen und Gags mit einbringen.
Was mir auch aufgefallen ist, dass er sich halt natürlich, nachdem er viele Spiele schon gemacht hat, sich sehr viel beschäftigt so mit diesen, ja, also wie kann man halt ein Spiel irgendwie zugänglich machen, ohne dass es irgendwie doof ist. Es gibt also ein Hilfesystem über Watson, also man kann Watson wieder mal um Hilfe fragen, aber man muss das nicht. Es gibt ein paar Minispiele, die eingebaut sind. Es gibt so ein Kartenspiel, das heißt irgendwie Scopa oder so ein Angelspiel. Da ist es aber so, wenn man dann irgendwie da nicht so gut ist, weil es vielleicht irgendwie dann doch irgendwie um Logik geht, die man irgendwie nicht so drauf hat oder um vielleicht ein bisschen Geschicklichkeit, dann wird das Spiel halt mal praktisch, das passt sich an den eigenen Fähigkeiten, also lauter so Sachen, an das denkt er die ganze Zeit und das fand ich auch ganz gut. Also es ist irgendwie sehr, sehr vielseitig, da steckt irgendwie viel drin. Er hat auch gesagt, als eine Inspiration auch nochmal Miles Edgeworth beispielsweise, wurde auch mal genannt. Also so die Phoenix Wright-Reihe, wo es eben so ein bisschen um detektivische Deduktion geht. Ich glaube, man kann auch so in sein eigenes Gehirn so ein bisschen dann einsteigen mal und da mal...
Ja, es ist ein Sherlock Holmes-Spiel, also kann man auch in seinen Mind Palace rein und da dann verschiedene Informationen, die man gesammelt hat über den Spielverlauf hinweg, miteinander verbinden und eben so quasi Deduktionssachen, so eine Deduktionsspielmechanik ist da mit drin.
Also ich glaube, da können viele Leute, glaube ich, viel Spaß damit haben. Also sowohl die, glaube ich, mal so ein bisschen länger das Adventure mal wieder wollen, Freunde von diesem GRPG-Look. Leute, die Venedig einfach sehr gern mögen, die werden ganz viel wiedererkennen und auch viele Easter Eggs wiedererkennen. Also warum der...
Wer Bastis Spiel gespielt hat, Venice After Dark, und gedacht hat, das war schon ganz nett so, ja, aber eigentlich will ich schon mehr Venedig.
Der hat jetzt
den
inoffiziellen Nachfolger gefunden.
Ja.
Genau. So ist das. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben klar gemacht, dass wir es echt gut finden.
Ja.
Und ihr habt es hier zuerst gehört.
Genau.
Und es ist noch nicht klar, wann es rauskommen soll. Ralf bastelt da einfach dran. Er weiß noch gar nicht, wie und wo. Er weiß nicht, zu welchem Preis. Es ist alles noch unbekannt. Er weiß nur, dass er auf alle Fälle guckt, dass er es fertig kriegt.
Ja, wir schauen mal, ob wir ihm einen Screenshot oder so aus den Rippen schneiden können. Und dann zeigen wir auch mal ein bisschen was davon. Wir haben, glaube ich, schon einen Screenshot auf Blue Sky oder ein Bild auf Blue Sky.
Das ist möglich. Kann sein.
Abfotografiert.
Abfotografiert auf alle Fälle. Ja. Ich habe das Spiel auch hier, aber in einer früheren Version.
muss noch warten, bis ich die neue kriege. Also es ist toll, ihr könnt euch auf was freuen und ja, unterstützt damit so ein bisschen auch die Veteranen, die wissen, wie sich ein Adventure anfühlen muss, wenn man so ein ganz klassisches möchte. Das ist, glaube ich, ganz, ganz nett.
Ja, danach haben wir uns aufgeteilt. Ich bin ein bisschen um die Indie-Arena gezogen und was ich gefunden habe, war ein Spiel, das heißt Cages. Also Käfige.
Warst du eingesperrt?
Ich war eingesperrt. Ich war nicht eingesperrt, aber ganz viele kleine mechanische Kinder mit ausgefallenen Augen waren in Käfigen eingesperrt. Ja. Das Spiel ist ein Rätselspiel. Wer The Room kennt, die Reihe, oder auch Doors gibt es, glaube ich, eine Reihe auch. So ist das Spiel. Also man ist quasi in der Ego-Perspektive, man läuft nicht rum, man steht nur in der Mitte von einem Raum und kann sich so ein bisschen umgucken und dann kann man immer was anklicken und dann zoomt man so ein bisschen rein und dann klickt man davon wieder ein Detail an und dann zoomt man noch weiter rein und alles ist so mechanische Rätsel. Man kann Sachen öffnen, man kann Sachen drehen, man kann Sachen schieben, man hat diese ganzen mechanischen Interaktionsmöglichkeiten und zwischendrin gibt es dann immer so Logikrätsel, wo man eben kleine Labyrinthe lösen muss oder eine kleine Figur von A nach B bewegen muss, aber C vermeiden muss. Alles so kleine Logikrätsel und Interaktionsrätsel, in welcher Reihenfolge muss man diese Zahnräder drehen und so Geschichten. Relativ dunkles Thema, also wie ich gesagt habe, es heißt Cages und es heißt so, weil man ständig diese Käfige sieht, in denen diese kleinen robotischen Kinderfiguren eingesperrt sind, ist so ein bisschen Steampunk-mäßig alles und ja, ist glaube ich von dem gleichen Entwickler, der auch die Doors-Reihe macht, die ist dann auch für Telefone gibt. Ich weiß nicht, ob das Cages jetzt auch für Telefone rauskommt. Ich habe es auf einem PC gespielt und es sieht sehr hübsch aus. Also die grafisch stecken die da einiges rein. Das Einzige, was bei diesen Spielen immer schwierig sein kann, ist Hotspots, dass man quasi Hotspots übersieht. Ich glaube, es gibt keine Hotspot-Suche oder Hotspot-Anzeige. Von daher, da hatte ich eine Szene, wo ich quasi stecken geblieben bin. Nicht, weil ich ein Rätsel nicht gelöst habe, sondern weil ich einfach eine Sache nicht gesehen habe, richtig. Hat mir aber sonst sehr gut gefallen. Ich mag Rätsel immer sehr. Von daher freue ich mich drauf. Cages heißt das Spiel. Und ich glaube, du hast in der Zeit From Ruins gesehen.
Ja, du warst im Käfig und ich war in Ruinen.
Ja.
From Ruins ist von Digitals Interactive, glaube ich, heißen die. Das ist ein Saarbrücker Studio, die sich so ein bisschen so auf narrative Pixel-Art-Spiele spezialisiert haben. Die haben Lacuna gemacht. Ich glaube, das kam bei Assemble raus, bin mir nicht mehr sicher. Und ich glaube, Between Horizons ist auch von denen. Und From Ruins ist der neuester Titel. Das habe ich ein bisschen gespielt. Ich kann zur Hintergrundstory gar nicht so viel sagen, weil das in dem Demo gar nicht so ganz klar wird. Man spielt eine Person, die so detektivmäßig in so einer postapokalyptischen Welt unterwegs ist und Fälle aufklären muss, die vielleicht auch irgendwie zusammenhängen, das weiß ich noch nicht so genau. Die Demo, die ich gespielt habe, beginnt halt im Prinzip damit, dass man gleich sieht, dass halt irgendwie eine Frau irgendwie am Boden von so einem Baumhaus, postapokalyptischen, technisierten Baumhaus, sage ich jetzt mal, also Baum, in dem irgendwie ganz viel Technik verbaut ist, abgestürzt ist und liegt da blutüberströmt tot am Boden und man muss halt herausfinden, was ist da los. Und das funktioniert aber jetzt nicht so ganz klassisch über klassische Inventarrätsel oder über Objekte oder irgendwie sowas, die man findet, sondern man im Prinzip sammelt man Beobachtungen und Wortfragmente, oder die Beobachtungen werden markiert durch Wortfragmente. Das heißt, man guckt sich Sachen an, dann gibt es ein Gedankenexposé über bestimmte Sachen, über ein Objekt, das man irgendwo findet. Und dann sind bestimmte Wörter sind bestimmt farbig markiert. Und daraus lässt sich dann sozusagen der Fall rekonstruieren, indem man dann quasi so, wie nennt man das, lückentextmäßig sozusagen den Fall so ein bisschen zusammensetzt mit den Wörtern, die man gefunden hat. Also hat man zum Beispiel die richtige Waffe entdeckt oder irgendwie so, dann baut man die da ein und gibt das jetzt insgesamt Sinn und dann kann man das quasi abschicken und dann wird quasi, wenn das richtig ist, hat man quasi den Fall gelöst, warum jetzt beispielsweise diese Frau da am Boden liegt, mit was, warum sie runtergeschubst wurde vom Baumhaus scheinbar und mit was sie vielleicht geschlagen wurde und warum jetzt diese Wunde an der Stelle ist. So, das ist so das Grundprinzip, so ein bisschen, wie dieses Spiel funktioniert. Das heißt, man läuft halt herum in so einer wirklich schön gestalteten Pixelwelt. Es gibt einen schönen so Drone-artigen Soundtrack, der da irgendwie so ein bisschen mitläuft und sucht. Man sucht eben verschiedene Indizien. Das ist die eine Art des Gameplays. Dazu gibt es ein paar Minigames. Die fand ich eigentlich ganz clever, weil man die erstmal anguckt und sich dann sagt, wie geht das denn? Ich verstehe erstmal kurz gar nichts. Und dann guckt man nochmal ein bisschen kurz länger hin und es gibt keine Anleitung und nichts dazu und man versteht dann aber dann irgendwie, denkt man sich, eigentlich ist es ganz einfach. Man muss nur ein bisschen halt genau hingucken, auch so ein bisschen Escape-Raum-mäßig, bestimmte Symbole, die bestimmte Bedeutung haben, wenn man die mal richtig verstanden hat, dann kann man da auch bestimmte Minispiele lösen. Das ist dann sowas wie irgendwelche Drähte richtig verbinden, irgendwie irgendwelche Symbole zum Glühen bringen, auch dieser Baum, den kann man dann irgendwie zum Leben erwecken, der spricht dann auch irgendwie mit einem, also es ist auch alles so ein bisschen metaphorisch. Es gibt auch eine Art Gedankenwelt, in die man da eintauchen kann. Man sieht auch manchmal schemenartig verschiedene Sachen aus der Vergangenheit, also auch solche Sachen kommen vor, die man ja aus anderen Spielen auch kennt. Und ja, wer sowas cool findet und Spaß an sowas hat, ich habe mich noch so ein bisschen an Vanishing with the Carter auch ein bisschen erinnert, aber halt eben in der postapokalyptischen Welt. Und wer aber das Ganze eben sehr mit so einem pixelartigen Look möchte, der, glaube ich, hat da einen ganz, ganz guten Titel. Ist schön animiert, ist auch, es bewegt sich immer irgendwas, ist aber sonst klassisch 2D, wirklich so. Man steuert das ganz, ich weiß nicht, ob Point-and-Click geht, ich habe es mit dem Controller gespielt, ich glaube schon, ich glaube, es gibt beides. Aber es ist eben kein 3D-Spiel, es ist ein klassisches 2D. Pixel Art Game. Soll nächstes Jahr erscheinen, gibt es bereits auf Steam zur Mischliste.
Alles klar. Und wir sind weiter getrennt.
Ja, ich war weiterhin sehr verloren. Ich wusste nicht, wo du bist.
Ja, weil wir hatten auch genug voneinander, wirklich. Also,
ja,
ich konnte dich da noch nicht mehr sehen.
Ja, und ja, hab ich dann gesagt, du Schwanz kannst da wegbleiben. Dann, ich war lost, du warst ein Schwanz. Also beim Lost Tail.
Ja, genau.
Ja?
Danke für die Überleitung.
Ja, ja. Aber was ist gegeben jetzt hier?
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja.
Ich glaube, das hatten wir vor 2 Jahren oder so schon mal drin. Aber es wird so langsam fertig und es sieht einfach super knuffig aus. Von daher wollte ich es nochmal erwähnt haben. Das heißt Jordi in Oslo, The Lost Tail. Und das
basiert. So Tail wirklich wie Schwanz quasi. Verlorene Schwanz.
T-A-I-L, ja. Und das basiert auf einem katalanischen Comicstrip, der seit über 10 Jahren jetzt läuft in einer lokalen Zeitung in der Nähe von Barcelona. Und der läuft immer noch in der Zeitung. Und der Macher von diesem Comicstrip, der hat sich gedacht, eigentlich will ich auch mal ein Computerspiel machen. Und deswegen hat er diese...
Wie das Spanier so machen manchmal.
Das ist nicht das erste Mal so. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und der hat dann seit, glaube ich, 5, 6 Jahren arbeitet er dran. Einfach so ein Adventure, hat er seine eigenen Charaktere genommen und mit denen Adventure gemacht. Es geht darum, dass eben Jordi, der ist so ein kleiner Junge und er hat einen Freund und der Freund ist ein sprechender Drache. Und der sprechende Drache ist aber, der heißt Oslo und der ist verschwunden. Der besucht ihn auf dem Baum, wo er wohnt. Und da ist er dann auch. Da stellt sich aber raus,
Oslo.
Der Oslo.
Ich bin vorbei.
Und dann ruft er seine Freundin Sigrid an und sagt, der Oslo ist doch hier, ist doch alles kein Problem. Und dann stellt sich aber raus, das ist nur so ein Pappaufsteller.
Oh.
Und der Pappaufsteller fällt vom Baum und der richtige Oslo ist weg. Und das Ganze ist super knuffig, super handgemalt, animiert. Die Figuren sind sehr stark und üppig animiert. Der Zeichner ist auch, ich glaube, hauptberuflich ist er 3D-Animator für Filme oder sowas. Der ist sehr gut, wenn es darum geht, so Charaktere zu animieren, wie sich ausstellt. Es ist sehr einfach von dem, was ich gesehen habe. Es gibt jetzt keine komplizierten Rätsel. Ist, glaube ich, unter anderem auch für Kinder, wobei, also ist hervorragend geeignet, wenn man mit seinen Kindern Adventures spielen will, glaube ich. Für uns wird es jetzt keine besondere Herausforderung sein, aber ich muss sagen, schmunzeln musste ich auch. Das allererste Rätsel ist, dass man eben in seinem Zimmer ist und da ist so eine Brieftaube am Fenster, aber die Brieftaube kann nicht reinkommen, weil da so ein paar Kakteen im Weg stehen. Und man kann die Kakteen aber nicht anfassen, weil die ja Stacheln haben. Also muss man im Badezimmer Rasierschaum holen, einen Rasierer und die Kakteen rasieren, dass man sie dann, dass man sie dann wegstellen kann.
Okay.
Ich finde das immer lustig. Und es ist auch super knuffig animiert. Von daher wollte ich das einmal nochmal erwähnt haben. Es gibt mein Spiel ohne Tote, mein Spiel ohne düstere Entführungen und was alles so passiert. Wirklich sehr herzerwärmend und brillant animiert. Kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Jordi and Aslo, The Lost Trail.
Bei den Katalanen vermutlich am Stand? Oder?
Ich habe ihn einfach in der Indie-Arena.
Steht
da, ja. Und der Zeichner ist da auch, spricht mit einem, wenn man fragt.
Ah, ja, toll. Also, wie du gesagt hast, ein sehr cozy Game. Ja. Ohne tote Kinder?
Keine toten Kinder.
Deswegen sprechen wir jetzt über?
Also ich habe es natürlich nicht zu Ende gespielt. Man weiß nicht, was alles passiert. Aber es wird mich sehr überraschen.
Ja, dafür kann ich mit toten Kindern dienen.
Wie immer.
Bei mir sind die toten Kinder. Ich habe sie nicht gesucht, aber sie kamen zu mir. Ich war nämlich bei Omen Exitio, bei einem, ich meine, chinesischen Publisher, 2P Games. Das ist ein sehr eigenwilliges Spiel. Ein Großteil des Spiels besteht darin, dass man eigentlich im Prinzip im Prinzip fast ein Buch liest. Meistens ist es so, dass irgendwie die eine Seite der Screens einfach Buchseiten sind, durch die man die teilweise als Tagebuch gestaltet sind, teilweise als reguläres Buch, teilweise als Beschreibungen. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber es ist sehr, sehr viel Text, in denen die Geschichte erzählt wird, und auf der anderen Seite gibt es da meistens irgendwelche Grafiken, die sich ja wirklich auch die ganze Zeit verändern. Also erstmal wirkt es fast wie ein interaktiv durchklickbares, ich will nicht Bilderbuch sagen, weil so bilderbuchartig ist es nicht, aber ein illustriertes Visual Novel Buch sozusagen. Also es bewegt sich schon viel, aber es gibt wenig Interaktion. Ich habe es am Ende so ein bisschen für mich so beschrieben als so ein klassisches Choose Your Own Adventure Book, wo man halt ab und zu mal so eine Entscheidung trifft. Es scheint relativ groß zu branchen. Deswegen Leute, die sowas wollen, für die ist das vielleicht dann doch irgendwie, wird sicher auch ein paar Leute geben, die es interessant finden. Ich fand es insgesamt jetzt nicht so super spannend. In der Story geht's, spielt man einen im Prinzip investigativen Journalisten, muss kurz nachgucken, wie er heißt, Richard Pickman, der Fälle aufklärt. Ganz am Anfang findet man irgendwie raus, dass scheinbar seine Tochter, glaube ich, und seine Ehefrau irgendwie gestorben sind durch irgendein komisches Attentat. Das wird so ein bisschen so erzählt in diesem Tagebuch-Eintrag. Und der weiß nie genau, wer wirklich seine Familie umgebracht hat, außer dass da irgendwie so eine Art Monster irgendwie reingekommen ist. Und das ist auch so das, was ihn so die ganze Zeit so ein bisschen beschäftigt. Auch in seiner journalistischen Karriere. Er sieht das immer wieder mal. Es gibt irgendein merkwürdiges Monster, eine Art, irgendeine Person mit einer Fratze, die immer wieder mal auftaucht. Und mit diesen Fällen ist er immer wieder mal beschäftigt. Und so untersucht man quasi verschiedene Schauplätze. Diese Untersuchung ist dann das Einzige, was ein bisschen klassischer Adventure-artig ist, weil das wirklich so Point-and-Click ist. Plötzlich geht so ein Screen auf. Man kann dann verschiedene Elemente anklicken. Man kann was ins Inventar nehmen. Muss mal ein Rätsel lösen. Muss mal in ein Haus einbrechen. Und halt irgendwie rausfinden, was passiert ist. Das kann dann ein Autounfall sein oder irgendwelche anderen. Es geht dann nochmal um verschwundene Kinder, die man dann irgendwie näher untersuchen muss. Oder den Fall, den man näher untersuchen muss. Und so klickt man sich sozusagen ein bisschen durch das Spiel. Ich meine, habe es nicht alles gelesen, aber wenn ich es gelesen hätte, wäre ich, glaube ich, 5 Stunden beschäftigt gewesen, weil es wirklich viel Text ist. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es schon sehr stark branched, je nachdem, was man tut. Also die Entscheidungen, die man macht, führen einen dann schon irgendwo ganz anders hin. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Stärke der Geschichte.
Auf der Textseite wählt man dann aus, welche Optionen man dann...
Ist unterschiedlich, aber meistens ja. Also es kann dann sowas sein wie, ich trinke jetzt den Bourbon oder ich trinke irgendwie doch lieber ein Bier. Und je nachdem, was ich dann mache, gesellt sich vielleicht eine andere Person zu mir oder der Barkeeper sagt mir vielleicht irgendwas anderes. Mhm. Und dann wählt man irgendeinen Trink aus und dann sagt, dann erklärt der ihm einen, warum dieser Trink was ganz Besonderes ist. Und dann erfährt man irgendwie, wo der hergestellt worden ist. Und dann wird auf einer Map, die es auch gibt, das ganze spielt in New York, die wird auch noch erklären können zur Zeit der Prohibition. Also nicht echt, nicht jetzige Zeit, es ist so Prohibitionszeit. Deswegen ist es auch was Besonderes, wenn man sich dann da in die Bars, muss man sich auch dann mit einem Passwort, also muss man das richtige Passwort sagen und dann kommt man in die Bar rein. Also solche Sachen passieren dann schon, sagt man es nicht, ist mal irgendwo anders. Aber es gibt eine Map von New York, die quasi neue Locations freischaltet, je nachdem, was man erfahren hat. Und dann ist man auch irgendwo anders. Ein bisschen merkwürdig fand ich, also das vielleicht so ein bisschen so als Triggerwarnung, dass diese Kinder, die verschwinden, man findet das Kind dann irgendwann oder man findet dann irgendwann mal das erste Kind und es wird dann irgendwie einem relativ klar gemacht, dass da irgendwie ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Spiel schreckt auch nicht zurück vor der Darstellung nackter vierjähriger Kinder, was mich dann doch ein bisschen erstaunt hat irgendwie. Also da wird dann schon ein sehr, sehr heftiges Thema sozusagen aufgegriffen. Also es ist nicht das cozy Spiel, das man mit seiner Familie spielen möchte.
Dann doch eher Jordi und Oslo.
Dann lieber Jordi und Oslo wählen. Aber wie gesagt, Leute, die sowas spannend finden und gerne Lust haben auf viel Lesen, für die kann das nicht, und einen dunklen, düsteren, noir-artigen Fall sehen wollen, für die kann es vielleicht doch irgendwas sein. Es wird, glaube ich, im Spiel meiner Meinung nach schon relativ klar irgendwann suggeriert, dass dieses Monster, das immer wieder auftaucht, das taucht auch bei diesem Kind dann wieder auf, dass man das vielleicht selber ist. Deswegen habe ich mir auch gedacht, oh, das könnte ein sehr, 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 sehr düsteres Spiel werden. Aber ich habe es nicht zu Ende gespielt. Es ist, wie gesagt, sehr viel Text. Es gibt keine Sprachausgabe, zumindest habe ich keine gehört. Die Grafiken selber sind so schwarz-weiß, so ein bisschen Sin City-mäßig. Ich gebe zu, ich hatte ein bisschen den Eindruck beim Spielen, ob nicht ein Großteil des Titels vielleicht nicht doch irgendwie mit sehr viel Hilfe von AI produziert worden ist, weil der Look dann doch sehr ein bisschen generisch ist. Klar, man sieht dann schon sich selber und so. Also die Characters sind jetzt, ist jetzt nicht irgendwie nur ein ganz generisches Ding. Also es tauchen schon Grafiken auf, die wiedererkennbar sind. Aber allein die Menge an Text und die Menge an Grafiken, ich glaube, die Steam-Seite sagt sogar von irgendwas mit mehreren tausend Grafiken, weil das halt so vielfältig ist. I'm not sure, ob das wirklich irgendwie das Team da wirklich komplett selber produziert hat, zumal das, denke ich, ein chinesisches Team ist. Gut, aber man kann es auch auf Chinesisch auch spielen, deswegen kann natürlich das schon auch sein. Aber es ist auf Englisch verfügbar, ich meine auch auf Steam. Und genau, wer möchte, kann es angucken. Jetzt nicht mein favorisierter Titel von heute. Omen Exitio, glaube ich, ne? Omen Exitio einfach nur.
Ja. Gut, dann doch. Also auch was für Fans von Gritty Interactive Fiction.
Exakt.
Ich habe auf dem Weg noch eins gesehen, das hieß Interwoven Dreams. Ich kann dazu nicht super viel sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Es war gerade nicht spielbar. Aber aussehen tut das ein bisschen, erinnert mich an Chicken Police. Ist auch ein Detektivspiel, wo alle Figuren Tiere sind, so anthropomorphe Tiere. Die Grafik ist auch nicht schwarz-weiß, aber so ein bisschen Gameboy-Farben. So dunkelgrün auf hellgrün oder sowas. Eine sehr, sehr eigentümliche Optik, von dem, was ich gesehen habe. Aber gespielt habe ich es halt nicht. Von daher kann ich nicht mehr dazu sagen. Eine Demo ist aber auf Steam. Die arbeiten gerade, ist auch ein chinesisches Team, die arbeiten gerade an der englischen Loka. Ich weiß nicht, ob die Demo schon englisch ist. Aber wer sowas spannend findet, kann sich das mal gerne anschauen. Interwoven Dream heißt es. Und dann war quasi auch schon Abend. Am Abend haben wir noch traditionell beim Adventure Clicks Stand vorbeigeschaut. Das ist eine Retro-Arena, direkt neben dem Indie-Bereich in Halle 10-2. Wieder ein riesengroßer Retro-Bereich mit alten Spielen, alten Konsolen, alten allem. Und ein Stand in diesem Bereich ist Adventure Clicks, der wieder zusammengestellt ist aus einigen Adventure-Entwicklern. Dabei war Gregor Müller, den man kennt von 1899, The Leipzig Murders. Der hat tatsächlich rührt die Werbetrommel für sein nächstes Adventure, zu dem es noch kaum Informationen gibt. Das heißt, lass mich nicht lügen, Invitation to a Murder. Demnächst gibt's einen Kickstarter zu dem Spiel. Und da sammelt er gerade versucht Leute zu interessieren an seinem Newsletter. Wenn man in einem Newsletter drin ist, kriegt man 20% Rabatt auf den Kickstarter-Pledge, was ganz interessant ist. Das gab's früher nicht so. Wer 1899 ganz interessant fand die Invitation to Murder, was es dazu bereits gibt, interessant findet. Gregor hat jetzt einen Grafiker mit an Bord. Von daher ist es nicht Pixel Art. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber auf mehr Info müssen wir warten, wenn der Kickstarter rauskommt. Er war da. Dann war auch Eva Ramona Rohleder wieder da, die A Twisted Tale macht. Der erste Teil ist ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, erschienen. Sie arbeitet am zweiten Teil, aber eben langsam. Sie arbeitet da nicht Vollzeit dran. Sie muss halt sehen, wann sie dazu kommt. Von daher gibt es aktuell keinen Release-Termin, aber sie arbeitet dran, macht Fortschritte. Das ist auch schön zu hören. Besonders für Leute, die das erste Spiel gespielt haben und auf den zweiten Teil warten. Und Tom Schlossnow war auch da, The Adventures of Brian Scott. Und die drei zusammen stellen eben seit einigen Jahren schon diesen Adventure-Clicks-Stand da zusammen. Man kann auch einfach klassische Adventures da spielen, man kann deren Spiele spielen, aber auch Monkey Island 3 lief da, glaube ich, gerade. Und die machen einfach Werbung fürs Genre, was sehr cool ist.
Mega.
Aber mehr Spiele haben wir dann nicht mehr gesehen heute.
War ja auch nicht so.
War ja reichlich schon, was wir gesehen haben.
Ja.
Habe ich gar nicht mitgerechnet. Und man kann sagen, wenn ihr auf die Messe fahrt, der Indie-Bereich ist euer Freund. Da gibt es jede Menge Adventures im öffentlichen Bereich. Man braucht heute kein Fachbesucherticket oder mehr in den
Also morgen sind wir mal da, ganz kurz, mehr zufällig, aber eigentlich sind wir auch in Halle 10.
Ja, Halle 10.2 ist, wo die Adventures sind.
Auch 10.1.
10.1 auch ein paar, ja.
Genau. Warst du in den anderen Besucherhallen unterwegs?
Noch nicht, nee.
Ich war unterwegs. Gibt es Adventure? Habe ich Adventures entdeckt in den anderen Besucherhallen? Nein. Ja, also von daher kann ich nur unterstreichen, also will ich sagen, dass nicht doch irgendwas sichtbar ist, aber Halle 10 ist your friend. Absolut. Man merkt die Fragmentierung so ein bisschen von wenigen großen Spielen, die dann sich in den Hallen, 7, 8 und 9, glaube ich, sind die Hallen, ne?
Und 10.
Und ja, 10 mit Indie, genau. Aber die Hallen für den großen Publisher sind 7 bis 9. Das sind nicht mehr viel Titel. Das sind halt dann mal so 4, 5 Titel für eine Halle. Ich glaube, die andere Halle, da ist primär Samsung und Google und
Google Halle 7 kann man gar nicht sehr empfehlen. Zeigt bestimmt interessante Spiele. Ja, Google stand.
Da merkt man die Fragmentierung, ne? Das halt noch, es gibt jetzt nur noch ein paar wenige große Titel, ganz wenige, und die sind natürlich keine Adventures. Aber es folgt ganz, ganz, ganz viele Independent-Titel. Also dieses Mittelbereich ist halt irgendwie komplett verschwunden. Aber dafür in Halle 10 zu finden und gar nicht immer so einfach, mittlerweile eine Lernspielstation zu kriegen. Früher haben wir noch gesagt, geht einfach hin, dann kannst du zocken. Mittlerweile gibt es viele Leute, die lieber die Halle 10 besuchen, glaube ich. Also nicht nur Adventure-Spieler, sondern auch viele andere, die sagen, irgendwie gibt es da mehr Zeug. Das ist wirklich was los mittlerweile. Das freut einen ja.
kommt ein bisschen darauf an, wie wählerisch man ist. Ich glaube, man kann schon aus am Samstag vielleicht was finden, was man anspielen kann.
Ja, Omen Exercitio war immer zu, immer frei. Ja. Das ist kein Problem.
Aber wenn man ein bestimmtes Spiel spielen will und da auch einige andere da sind, die das auch spielen wollen,
dann mal kurz warten.
Würde ich einfach empfehlen, einfach mal um den Block laufen. Mal
schauen. Man findet immer wieder was anderes.
Ja, es ist Wahnsinn, wie viele in die Spiele.
Unglaublich. Man wird mit Sicherheit keine Stunde warten, um irgendein Spiel zu spielen. Das ist wichtig.
Was mir auch aufgefallen ist, der Niedersachsen-Stand oder der Rheinland-Pfalz-Stand oder der Sachsen-Stand.
Das
ist
auch neu, oder?
Die waren früher alle, gab es sie im Business-Bereich.
Ja.
Aber ganz viele von denen sind jetzt, glaube ich, auch einfach in Halle 10 im öffentlichen Bereich. Was super ist, weil da kann jeder den mal anspielen.
Ja, und es macht ja irgendwie Sinn, wenn man zeigen will, was man was für Produkte macht in seinem eigenen Land, dass man das dann auch der Öffentlichkeit zeigt und nicht nur ein paar Fachbesuchern, die das eigentlich gar nicht so genau interessiert. Und früher waren die immer im Indie-Bereich, also auch bei Bayern war sie zum Beispiel, die waren immer im Indie-Bereich, die haben jetzt auch ihren eigenen. So, das ist auch ganz cool, weil man dann eben gerade eben da häufig Adventures findet, weil die natürlich immer sehr gut förderfähig sind mit den verschiedenen Landesförderungen.
Ja, und es ist auch insgesamt sehr faszinierend, die Breite an Themen, die man in den 10 so findet. Ja. Findet dann die chinesische Interactive Fiction neben dem Mousepad-Stand, neben Spezi, neben Commodore.
Oder Holy.
Energy Drinks und die Bundeswehr.
Bundeswehr natürlich.
Falls man Panzer fahren möchte.
Richtig, genau.
Ja.
Ist alles da. Von daher sind wir sehr gespannt, wie es morgen weitergeht. Morgen werden wir ein bisschen mehr die Business Arena doch mal unsicher machen. Mal gucken, wie es da aussieht für Adventures. Mal schauen. Wir gucken bei der Delik vorbei. Mal gucken, was sie sagen.
Bis dahin, schlaft gut.
Gute Nacht. Dankeschön.
Gute Nacht.
Wir winken.
Wir winken.
Wir winken ins Mikrofon. Nur, dass ihr es wisst.
Tschö.